ARD Sounds.
Jetzt also wirklich, USA und Iran haben sich in der Nacht auf ein Friedensabkommen geeinigt.
Heute ist Veteranentag, wie dieser Tag mehr Anerkennung für Soldaten bringen soll.
Und leere Dieseltanks und abgeschraubte Technik. Landwirte melden immer häufiger Diebstähle.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute ist Montag, der 15. Juni. Hier sind Moritz Zachow und Julia Barth.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Und ich muss direkt mal Grüße rausschicken an Julius, den ich am Samstag in Braunschweig kennengelernt habe. Da waren wir ja mit einem kleinen Team unseres Podcasts beim Tag der Niedersachsen. Und Julius hat mir erzählt, dass er an 15 Minuten unter anderem mag, dass wir nur sehr reduziert über Sport berichten. Ja, und das stimmt ja auch grundsätzlich. Deshalb sorry Julius, aber heute kommen wir da nicht drum rum.
Nee, kommen wir wirklich nicht. Gestern war nämlich Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft mit einem 7:1 gegen Curaçao, also ein echtes Torfestival. Ein sehr fußballuninteressierter Freund von mir hat mir gestern Abend noch ein Video geschickt mit einem hupenden, feiernden Autokorso hier in Köln und hat dazu geschrieben, sind wir schon Weltmeister? Ein bisschen fühlt es sich ja tatsächlich so an, aber soweit sind wir natürlich noch lange nicht.
Ja, war ja das allererste Spiel, jetzt mal halblang, aber zumal ich fand, so super sensationell hat das deutsche Team auch gar nicht gespielt, sogar ein bisschen nervös phasenweise, muss ich sagen, so Stockfehler und so. Wir wollen natürlich nicht meckern, denn da waren auch sehr viele schöne Tore dabei, die Offensive funktioniert, aber das lag, würde ich sagen, auch daran, dass Curaçao irgendwann nicht mehr so richtig mithalten konnte. Also gegen einen etwas stärkeren Gegner wären der deutschen Mannschaft ein paar Fehler, die sie auch gemacht haben, ja, schon wahrscheinlich auf die Füße gefallen.
Ja, ich fand's auch sehr wuselig insgesamt. Und muss zugeben, ich bin auch kurz nervös geworden, als Curaçao zum 1:1 ausgeglichen hat. Und vor allem fand ich aber so hübsch, wie krass sich deren Fans im Stadion gefreut haben.
Auch beim 7:1, oder?
Ja, immer noch. Weil für diesen kleinen Karibikstaat ist es eh schon was Besonderes, überhaupt bei der WM dabei zu sein. Und dann noch ein Tor gegen Deutschland. Da waren sie wirklich außer Rand und Band. Und auch nach dem Spiel haben die Fans die Mannschaft nochmal so richtig, richtig gefeiert. Und das, obwohl sie so hoch verloren haben.
Ja, und für das deutsche Team haben sich natürlich nicht nur die deutschen Fans im Stadion gefreut, sondern natürlich auch viele hier. Hier sind mal ein paar Stimmen vom Public Viewing in Oberhausen.
Jetzt ist natürlich total die WM-Stimmung da. Also das haben wir, glaube ich, auch gebraucht alle.
So gut gewonnen, das habe ich nicht geglaubt. Curaçao war stark, aber wir waren stärker.
Also, hier sind Top-Leute. Und weißt du, was ich sag? Deutschland wird Weltmeister!
Naja, ja, also.
Das hatten wir ja schon.
Bis dahin ist noch ein langer Weg, aber das erste Deutschlandspiel hat auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht.
Jetzt gucken wir uns eine weitere Erfolgsmeldung an. Die kam heute Nacht und lautet, die USA und der Iran haben sich auf ein Friedensabkommen geeinigt.
Jetzt muss man sagen, so oder so ähnlich haben wir das ja schon ein paar Mal gehört in den vergangenen Wochen, dass US-Präsident Donald Trump gesagt hat, wir haben einen Deal. Und danach ist meistens dann doch überhaupt nichts passiert, also zumindest nichts in Richtung Frieden. Aber dieses Mal scheint da doch was dran zu sein.
Das liegt daran, diese Einigung haben alle drei Seiten bestätigt. Die Regierung in Pakistan hat gesagt, es gibt dieses Rahmenabkommen. Das Land versucht ja schon seit einer Weile in dem Krieg zu vermitteln. Und sowohl Donald Trump als auch die Regierung im Iran haben bestätigt, ja, wir haben uns geeinigt.
Die offizielle Unterschrift soll wohl erst am Freitag unter das Papier, und zwar in der Schweiz. Und Stand jetzt, Montagmorgen 5 Uhr, können wir auch noch nicht so super viel dazu sagen, was genau da drin stehen wird. Aber ein paar Sachen wissen wir zumindest schon, zumindest ganz vorsichtig.
Eine iranische Nachrichtenagentur hat nämlich erste Details aus dem Entwurf zu der Vereinbarung veröffentlicht. Und die schreiben, dass das Papier ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges an allen Fronten vorsieht. Also auch im Libanon, wo Israel ja gegen die Terrororganisation Hisbollah kämpft. Innerhalb von 30 Tagen soll die US-Seeblockade da noch komplett aufgehoben werden und die Straße von Hormuz soll wieder aufmachen. Unter iranischer Regie, wie es die Nachrichtenagentur schreibt. Und das könnte auch schon am Freitag passieren.
Die Info kommt auch aus den USA, dass die Straße von Hormuz Freitag wieder geöffnet werden soll. Donald Trump hat aber auch nochmal dazu gesagt, dass die Schiffe, die da durchfahren, keine Maut bezahlen sollen.
Ja, die Blockade der Straße von Hormuz war ja auch ein Grund, warum wir hier in Deutschland bei uns diesen Krieg so stark zu spüren bekommen haben. Stichwort Benzinpreise, weil durch die Meerenge ja normalerweise sehr viele Tanker fahren, die Öl in die ganze Welt liefern. Und wegen dieser guten Nachricht jetzt ist der Ölpreis auch direkt gesunken und zwar auf den tiefsten Stand seit März. In der Hoffnung natürlich, dass sich die Lage da eben entspannt.
Der Iran hat wohl auch ein paar Bedingungen ausverhandelt. Zum Beispiel, dass Sanktionen aufgehoben werden gegen das Land. Da wurden zum Beispiel 24 Millionen Dollar iranischer Gelder eingefroren. Die sollen jetzt wieder freigegeben werden. Und wenn das passiert ist und das Papier unterschrieben ist, dann wollen der Iran und die USA sich nochmal 60 Tage Zeit nehmen, um das Friedensabkommen im Detail auszuverhandeln.
Da soll dann auch über das iranische Atomprogramm gesprochen werden. Das wird dann auch nochmal ein richtig dicker Brocken, würde ich sagen. Mhm. Und deshalb warnen Experten auch davor, sich zu früh zu freuen, weil es einfach eben noch so viel zu klären gibt. Ihr wisst das, auf tagesschau.de bleibt ihr immer auf dem Laufenden.
Viele Staats- und Regierungschefs haben sich auf jeden Fall trotzdem schon sehr gefreut darüber und sehr zufrieden reagiert. Bundeskanzler Friedrich Merz zum Beispiel, er hat die Nachricht bei X als diplomatischen Durchbruch gefeiert. Er fordert aber auch, dass die Vereinbarung jetzt auch schnell umgesetzt wird und vor allem sichergestellt wird, dass der Iran sein militärisches Nuklearprogramm beendet. Ganz ähnlich sagen das auch die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, England und Italien.
Also man hört fast schon sowas wie ein großes Aufatmen an ganz vielen Stellen, auch ja, wenn vieles noch nicht so richtig in trockenen Tüchern ist. Und Donald Trump hat sich damit auch quasi selber ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Der ist nämlich gestern 80 geworden und das hat er auch groß gefeiert. Unter anderem mit einem Käfigkampf vor dem Weißen Haus in Washington, also Mixed Martial Arts, wem das was sagt.
Sehr kurioses Bild ist das gewesen. Auf dem Rasen vor dem Weißen Haus, wo normalerweise Staatsgäste empfangen werden, wird zum Geburtstag im Käfig gekämpft. Aber gut, Geburtstag feiert ja jeder so, wie er es mag.
Stimmt.
Den Tag haben einige aber auch wieder genutzt, um gegen Donald Trump zu protestieren. Unter anderem gab es ein großes Konzert in New York gegen Trumps Politik und für Meinungsfreiheit. Da waren auch so Promis wie Jane Fonda oder auch Julia Roberts dabei.
Unsere Kurznachrichten.
Ja, dann startet heute noch der G7-Gipfel. Im französischen Evian treffen sich bis Mittwoch Staats- und Regierungschefs der 7 führenden Industrienationen. Auch Bundeskanzler Merz ist mit dabei. Im Mittelpunkt des Treffens sollen Krisen und Kriege stehen. Und gestern haben ein paar Kilometer entfernt in Genf rund 20.000 Menschen schon mal gegen Kapitalismus und Ausbeutung protestiert. Und bei den Protesten gab es teilweise auch Gewalt.
Gestern war Weltblutspendetag und den hat sich das Deutsche Rote Kreuz zum Anlass genommen, zu Blutspenden aufzurufen. Es spenden heute nämlich viel weniger Menschen Blut als noch vor 15 Jahren. Gerade in den Sommermonaten werden Blutspenden oft knapp, weil Menschen wegen Urlauben und den hohen Temperaturen weniger spenden, sagt das Deutsche Rote Kreuz.
Und dann gibt's noch diese gute Nachricht hier. Die Bahnstrecke Hamburg-Berlin ist seit gestern wieder freigegeben. Da hat man jetzt bestimmt viele durch. Die Verbindung wurde 10 Monate lang saniert und war deshalb gesperrt. Und jetzt dürfen da Regios und ICEs eben wieder fahren. Ja, und ganz grundsätzlich saniert die Bahn ja gerade im großen Stil überall in Deutschland. Die Strecke zwischen Köln und Hagen ist deshalb schon seit Monaten gesperrt und die soll jetzt im Juli wieder freigegeben werden. Und die Strecke zwischen Mannheim und Karlsruhe ist auf jeden Fall eine, auf der noch gebaut werden soll. Wir haben am Anfang ja schon kurz erwähnt, dass wir mit unserem Podcast einen Stand beim Tag der Niedersachsen in Braunschweig hatten. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt, um mal mit ein paar unserer Hörerinnen und Hörer über das Thema Veteranentag zu sprechen. Der ist nämlich heute.
Den gibt's tatsächlich erst zum zweiten Mal. Letztes Jahr war Premiere und der Bundestag hatte den Veteranentag eingeführt, um ehemaligen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Dienst zu danken. Zum Beispiel mit Bürgerfesten und Ehrungen für Veteranen. Gleichzeitig soll das Image der Bundeswehr mit diesem Tag aufgebessert werden. Und die Truppe erhofft sich dadurch natürlich auch, dass sich mehr Leute für die Bundeswehr interessieren und dann auch mehr Bewerbungen reinkommen.
Ja, mit anderen Worten, die Bundeswehr wird durch Tage wie diesen deutlich mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen als noch vor ein paar Jahren. Und da hat mich dann eben interessiert, wie die Menschen in Braunschweig das finden. Da habe ich dieses junge Paar hier zum Beispiel getroffen und darauf angesprochen.
Wie findest du es, dass es diesen Veteranentag gibt?
Ja, super, weil es wichtig ist, die Leute zu ehren, die sich für dieses Land zur Verfügung stellen. Deswegen, er hier ist auch bei der Bundeswehr gewesen und ich finde das richtig und wichtig.
Und was sagt er hier?
Ich finde es genauso gut. Ich war selber bei der Bundeswehr 6 Jahre. Ich finde, der Respekt und die Anerkennung, die die Bundeswehrsoldaten heutzutage bekommen, ist zu wenig für das, was sie im Endeffekt leisten müssen.
Ich muss sagen, viele Leute, die ich angesprochen habe, die konnten erstmal nicht so viel anfangen mit dem Veteranentag. Es liegt wahrscheinlich auch daran, weil der ja so neu ist. Gibt es erst zum zweiten Mal. Aber diejenigen, die sich geäußert haben, die hatten fast ausschließlich positive Meinungen.
Ich finde es, glaube ich, ganz in Ordnung. Also Veteranen haben ja im Kontext ihrer Zeit eine große Leistung vollbracht. Ob wir die heutzutage noch so gut finden, diese Leistung, sei mal bestritten. Aber im Rahmen ihrer Zeit haben sie eine große Leistung gebracht. Diese Leistung auch zu würdigen, finde ich auch irgendwo gerecht.
Jetzt müssen wir sagen, das war natürlich nur ein kleiner Ausschnitt von Meinungen zum Veteranentag und keine repräsentative Umfrage. Es gibt nämlich auch Organisationen, Verbände und Leute, die diesen Tag kritisch sehen, so im Sinne von Verherrlichung von Krieg oder Militär. Deswegen gab es gestern auf dem Jungfernstieg in Hamburg auch eine Demonstration gegen den Veteranentag. Da waren Menschen mit Friedensflaggen vor Ort.
Und dann wird auch kritisiert, dass der Tag an sich gar nicht so das eigentliche Problem anspricht, was viele Bundeswehr-Veteranen haben, nämlich ihre Versorgung nach dem Dienst und das dann besonders mit Blick auf psychische Erkrankungen nach einem Einsatz.
Da gibt es nämlich immer wieder Vorwürfe, dass die Bundeswehr diese Erkrankungen nicht anerkennt und die Betroffenen nicht entschädigt. 30% aller Anträge, die Soldaten stellen, weil sie durch ihre Arbeit bei der Bundeswehr psychisch krank geworden sind, wie sie sagen, werden nämlich abgelehnt. So haben das unsere Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk recherchiert.
Und die Bundeswehr selbst, die war am Wochenende übrigens auch mit Infoständen in Braunschweig, auch der Verband der Reservisten. Und da habe ich dann Eduard Mierwald getroffen, der ist Hauptfeldwebel der Reserve und er ist selbst Veteran, also ehemaliger aktiver Bundeswehrsoldat. Und er sagt, in den letzten Jahren, da hat sich's schon verändert, wie Veteranen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
In vielen Ländern werden die Veteranen geehrt, in verschiedenen Formen. Und hier in Deutschland ist das ein bisschen schleppend gewesen, bis 2018 das Veteranenabzeichen eingeführt worden ist, wo man darstellen konnte, dass man Veteran ist. Und ich finde, das ist doch eine Wertschätzung an die Leute, die sich bereit erklärt haben, als wehrpflichtige Zeitsoldaten oder Berufssoldaten ihrem Land zu dienen.
Ja, und dieses Abzeichen, von dem er spricht, das haben gestern mehrere Soldaten in Husum in Schleswig-Holstein bekommen.
In Deutschland gelten momentan etwa 10 Millionen Menschen als Veteran. Dafür reicht es im Übrigen schon, wenn man nur einen einzigen Tag bei der Bundeswehr war. Und Soldaten ehren, das geht auch anders als mit so einem Abzeichen. In Euskirchen, das ist gar nicht so weit weg von mir hier in Köln, wurde eine Straße umbenannt in Stefan-Kamins-Straße. Stefan Kamins war ein Soldat, der 2003 bei einem Anschlag in Afghanistan ums Leben gekommen ist. Zusätzlich gab es dann noch einen Marsch der Wertschätzung. Solche Märsche gibt es auch heute und in den kommenden Tagen überall in Deutschland. Und Sonntag ist dann nochmal ein zentrales Fest für Veteranen in Berlin und da kommt auch einiges an Politikprominenz.
Jetzt ein ganz anderes Thema. Wenn wir über Diebstähle auf Bauernhöfen sprechen, da denke ich ja immer sofort an den Apfel, den ich mir mal beim Spaziergang so vom Baum stiebitze. Aber Diebstähle auf Bauernhöfen, wirklich ernstes Thema, haben tatsächlich eine viel größere Dimension, als wir alle wahrscheinlich denken. Da wird zum Beispiel literweise Diesel gestohlen oder auch irgendwelche technischen Geräte, die Landwirte auch für ihre tägliche Arbeit brauchen.
Jetzt im Sommer zum Beispiel Teile von Beregnungsanlagen, die auf den Feldern liegen. Das sind so Rohre, um das angebaute Obst oder Gemüse zu bewässern. In der Pfalz ist Landwirt Peter Traut davon betroffen. Der baut in Herxheim bei Landau Kartoffeln an und ihm wurden jetzt schon 120 Teile seiner Beregnungsanlage direkt vom Acker geklaut.
Ist halt für uns eine finanzielle Katastrophe. Ne? Wir reden da alle bei den Rechner auch vor von 4.000 Euro und im Endeffekt schluckt es dann, wenn es blöd läuft, auch mal gleich der Gewinn von so einem ganzen Feld. Ne? Also hat man dann quasi ein Jahr für umsonst gearbeitet.
Ein Jahr umsonst gearbeitet. Herzlichen Dank auch.
Na, wirklich. Dem Nachbarn von Peter Traut, dem wurden 300 Liter Diesel aus einem Tank gestohlen. Matthias Detzel heißt der Landwirt und der ist wirklich ratlos.
Es ist bei uns zu Hause da war Thema, weil jetzt auch ganz viele andere Kollegen betroffen sind und wir wissen uns einfach nicht weiter zu helfen. Das ist ein riesen Problem.
Das kann man wohl so sagen. Die Polizei hat dieses Jahr im Bereich der Vorder- und Südpfalz 20 Diebstähle aufgenommen. Das ist immerhin schon mal doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Und so ähnlich sieht es auch anderswo in Deutschland aus. In Schleswig-Holstein zum Beispiel, da ist Heiner Stangen aus Renswüren im Kreis Plön nachts einfach ein GPS-Gerät aus seinem Traktor gestohlen worden. Und das ist erheblich, denn so ein Ding kostet zwischen 15.000 und 18.000 Euro.
Vor 15 Jahren, da haben wir nachts nicht mal die Haustür abgeschlossen. Aber das ist vorbei, leider. Die Unbedarftheit, die Unbekümmertheit, das Vertrauen zu allen, das ist doch recht erloschen.
Ja, das kann ich echt verstehen, dass er das so sieht. Das Thema Diebstähle auf Bauernhöfen ist mittlerweile auch schon so groß, dass eine Strafrechtsprofessorin von der FU Berlin daran geforscht hat. Sie hat 500 Landwirtinnen und Landwirte für ihre Studie befragt und dabei festgestellt, dass alleine im Jahr 2024 jeder vierte von ihnen bestohlen wurde. Und die meisten von denen haben gesagt, ja, grundsätzlich hat man mich irgendwann schon mal beklaut. Und das sind dann nicht nur Technik und Geräte, oft wird ja auch Ernte gestohlen oder auch Tiere. Vor ein paar Wochen haben wir hier im Podcast gerade darüber berichtet, dass Landwirten zum Beispiel in Brandenburg Rinder gestohlen wurden.
Ja, und so eine richtige Lösung für alle gibt es an dieser Stelle leider nicht. Unsere Landwirte aus der Pfalz, die haben sich was überlegt. Die schützen sich, indem sie Kameras auf ihren Höfen installiert haben und indem sie auch Teile der Beregnungsanlage mit so Peilsendern ausstatten, damit sie ja zumindest mal nachvollziehen können, wo ihre Teile am Ende landen.
Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, schaut gerne mal in die Doku vom NDR rein. Farm Crime, Diebstahl auf dem Land, verlinken wir euch in unserer Folgenbeschreibung.
Ja, viel Spaß auf jeden Fall beim Gucken, wenn man das bei dem Thema sagen kann. Aber dann morgen unbedingt wieder bei uns reinhören, dann stehen Julia und ich wieder für euch auf.
Habt einen schönen Tag, bis morgen.
Bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.